Wo treffen sich die Orks? Die Orks treffen sich zum Beispiel in Mordor oder auch in Isengard. Was hat das mit dem Vortrag zu tun? Die Orks wollen manchmal miteinander kommunizieren, aber die haben da eine sehr eigenwillige Art und Weise. Sie wollen nicht, bestimmte Dinge wollen sie zusammen planen, sie haben gemeinsame Ziele. Also wenn wir jetzt wieder auf die Orks aus dem Herrn der Ringe zurückkommen, die wollen irgendwie die Menschen und die Elfen vernichten. Aber sie sind auch nicht alle miteinander Freund. Das heißt, sie wollen in ihrer Kommunikation auch durchaus eigene Kanäle haben. Und irgendwann sind sie auf den Trichter gekommen, das kann man ja sich irgendwie im Internet zusammenstöpseln, so vielleicht ein Forum oder sowas. Das ist aber dann irgendwie erstmal nur so ein Forum, dann will man da noch mehr irgendwie Möglichkeiten anbinden. Zum Beispiel möchte man sich auch nach außen präsentieren, wie toll und brutal oder sowas man ist. Jetzt habe ich einen recht guten Draht zu den Orks und habe mir gedacht, naja, da geht schon noch mehr. Also die haben dieses Forum vielleicht und dann noch eine separate Website dazu. Wie kann man das irgendwie aufhübschen? Und ich habe mich dann mal hingesetzt und mir überlegt, dass man da mit Docker und Kubernetes sich schon was vorstellen könnte. Und das möchte ich euch gerne jetzt vorstellen. Nur ganz kurz, den Namen habt ihr gerade gelesen, ich heiße Jan Bundesmann. Ich arbeite bei der Firma Artix, ich bin der IT-Consultant. Wir machen generell so Rechenzentrumsautomatisierung und helfen unter anderem auch Firmen dabei, Containerkonzepte in irgendeiner Form umzusetzen. Das, was ich jetzt vorstelle, kommt allerdings eher aus meiner vorherigen Arbeit. Da war mir manchmal ein bisschen langweilig, da habe ich mir so Sachen zusammengesammelt, unter anderem Containerwissen und das, was ich jetzt vorstelle, ist da im Grunde gewachsen. Also, was sozusagen der Urimpetus war, hatte ich gerade schon kurz erläutert. Ich will euch ein bisschen dann wieder in nüchternerer Sprache vorstellen, worum es geht. Es geht um recht viele verschiedene Techniken, die da zusammenspielen und wie man das mit Containern im Kubernetes-Cluster gut umsetzen kann. Also nochmal kurz nüchtern zusammengefasst, es geht darum, eine irgendwie geartete Website aufzusetzen, die aus verschiedenen Teilen besteht. Es gibt eine gemeinsame Nutzerdatenbank. Die Nutzer sollen auch irgendwie in verschiedene Gruppen sich aufteilen lassen. Und die ganze Seite soll Kommunikationsmöglichkeiten für die angemeldeten Nutzer bieten. Und dann, was mir recht wichtig war, es soll sich irgendwie aus Standardanwendungen zusammensetzen, weil ich nicht groß programmieren möchte. Was man bei so einer Website immer am Anfang mal macht, klassischerweise, man geht zu irgendeinem Shared Hoster und hat man da sein MySQL, PHP oder was auch immer. Das, was mir aber dann vorgeschwebt hat, war in diesem reinen LAMP-Stack eigentlich nicht möglich. Ich will das nochmal kurz anders hinmalen. Ich habe im Prinzip verschiedene separate Apps. Das kann jetzt alles Mögliche sein. Und ich habe irgendwie eine Nutzerdatenbank, eine gemeinsame Nutzerdatenbank für alles. Die dann eben die Nutzer verwaltet und sozusagen die Zugriffe auf die verschiedenen Teile meiner gesamten Plattform autorisiert. Und wenn man so aus dem Linux- und Administrationsumfeld kommt, naheliegend ist natürlich, dass man das Ganze in einem LDAP macht. Und da hat man sozusagen schon den Punkt. Ein LDAP, der läuft halt nicht einfach irgendwo, dafür braucht man eigentlich einen eigenen Server. Genau, und was Beispiele wären für Apps, die da dranhängen können, hier ein Drupal, ein PHP-BB oder alles mögliche andere. Das geht recht gut tatsächlich, wie ihr sehen werdet, mit Containern. Und was noch dazu kommt, diese Drupal, also Drupal, wenn ihr es nicht kennt, ist ein Content-Management-System im weitesten Sinne, wo Nutzer entsprechend ihrer Gruppenzugehörigkeit die Inhalte mitgestalten können, also durchaus für diesen Anwendungsbereich ganz passend. Was es eben auch kann durch seine Module, ist diesen LDAP-Server verwalten. Das ist eigentlich ganz praktisch. Also ich muss mich tatsächlich nicht direkt mit LDAP auseinandersetzen, im Detail so. Wenn man das Ganze etwas anders aufträgt, mehr eben containerartig, da haben wir jetzt lauter verschiedene Kästen. Letztlich sind die Benutzer das, was hier mit www bezeichnet ist. Und dann sind so verschiedene violette Linien, das sind sozusagen Netzwerkverbindungen zwischen den einzelnen Anwendungen. Diese dunkelorangenen Kästen, das sind die tatsächlichen Anwendungen, also laufende Skripte oder was auch immer. Grüne Dinge sind irgendwas Gespeichertes, möglichst persistent gespeichert. Wir haben verschiedene Anwendungen, die wir irgendwie kombinieren wollen und nach außen leiten. Das heißt, wir brauchen irgendeinen Reverse-Proxy und da ist es recht angenehm, finde ich, mit dem Nginx zu arbeiten. Deswegen habe ich den gleich so konkret da oben beschrieben. Und hinter dem sitzt eben dann zum Beispiel mein Drupal und das kommuniziert mit meiner LDAP-Instanz und eben über den Nginx mit den Nutzern von draußen. Das hat noch eine Datenbank hinten dran und andere Anwendungen können das parallel machen, also die müssen gar nicht direkt mit dem Drupal kommunizieren, aber die Nutzerdatenbank ist eben das LDAP und nach außen geschickt wird das Ganze über den Nginx. Wenn man das so sich mal aufgemalt hat, kann man damit arbeiten. Die nächste Frage ist sozusagen das Wie. Es gibt für all diese Dinge hier Container. Wenn ich von Containern rede, meine ich in der Regel Docker-Container, also Docker-Images. Ich beschränke mich da immer auf Docker, weil einfach in diesem Docker-Hub schon sehr viel vorbereitete Images liegen. Und weil ich eben, was später noch kommt, mit Kubernetes arbeite und da ist auch der Einstieg über Docker am einfachsten. Was ich nicht machen wollte, war mir einfach irgendwie einen Dedicated Server oder sowas zu holen und den komplett zu administrieren. Weil ich dann irgendwo eine Kiste stehen habe, da geht das natürlich auch, aber die muss ich mich von vorne bis hinten kümmern und die ist auch irgendwie komplett offen und frisst tatsächlich einfach Zeit. Also ich wollte das Ganze ein bisschen vom Verwaltungsaufwand kleiner halten. Das heißt, ich habe ein bisschen rumgeschaut, was finde ich denn an Container Services recht unkompliziert. Man findet da natürlich ein Docker as a Service, gibt zwei, drei Anbieter. Aber ihr habt gesehen vorhin in dem Bild, das ist eine recht umfangreiche Anwendung, man braucht recht viele Container. Das geht dann irgendwann doch auch ins Geld. Kubernetes as a Service gibt es inzwischen relativ viel und ist recht günstig geworden auch. Also das, was ich später noch vorführen werde, läuft in der Cloud, da zahle ich Größenordnung 25 Euro im Monat. Ganz kurz meine Vorstellung davon, was eigentlich Kubernetes ist, also Docker und Container, glaube ich, wenn ihr hier sitzt, sind euch einigermaßen bekannt. Wenn man das in einem größeren Maßstab betreiben möchte, dann greift man in irgendeiner Art auf einen Cluster zurück, indem man Anweisungen schickt. Und genau so etwas ist Kubernetes. Kubernetes ist in erster Linie ein Ressourcenmanagementsystem. Also ich habe ein verteiltes System von Worker Nodes und Master Nodes. Als Nutzer frage ich Ressourcen an bei meinen Masterknoten. Und zwar kann ich nach Compute, Storage, Netzwerk anfragen. Ich kann auch in einem gewissen Maße den ganzen Cluster darüber verwalten. Und was es ein bisschen unterscheidet von anderen Ressourcenmanagement-System ist, dass es tatsächlich primär ein Containerverwaltungssystem ist. Also Compute und Storage sind recht stark abstrahiert da in der Form, wie man das anfragt. Und diese ganze Logik, die sich aus der Container-Anwendung gibt, ist in Kubernetes sehr inhärent. Also Ich vergleiche das gerne mit so typischen HPC-Queuing-Systemen, hier Torque Maui oder HD Condor. Die sind zum Beispiel eher darauf ausgelegt, irgendwie Binärdateien im Cluster zu verteilen. Nomad Mesos gehen auch schon eher in die Container-Richtung. Wie gesagt, Kubernetes ist einfach relativ leicht verfügbar und nachdem ich sowieso mit Containern arbeite, war das irgendwie ein naheliegender Schritt. Wenn ich mit Kubernetes arbeite, dann arbeite ich mal wenn ich Compute-Ressourcen anfrage, dann frage ich immer nach Pods im weitesten Sinne an. Und das ist so die kleinste Einheit, nach der ich meinen Kubernetes-Cluster bitten kann. Ein Pod ist ein Container-Aggregat, habe ich es hier geschrieben. Kann also zum Beispiel diese App namens Drupal sein, also ein Image namens Drupal. Da wird dann ein Container draus erzeugt. Theoretisch können da in einem Pod auch noch andere Container drin liegen, die jetzt keine eigene App sind, sondern zum Beispiel fürs Monitoring oder wenn ich ein Service Mesh drüber lege, sogenannte Sidecars. Ein Pod ist aber erstmal, wie gesagt, ein Container, der hat keine weitere Logik darüber. Ich will zum Beispiel öfters langlebige Container haben. Dafür nehme ich die Deployments. Also ein Deployment ist sozusagen ein Wrapper noch um die Pods drumherum, die dafür sorgen, dass das Ganze im Cluster verteilt läuft und ein bisschen länger läuft als nur einen Lauf. Oder eben alternativ gibt es Jobs, die starten Pods in meinem Kubernetes-Cluster, aber tatsächlich genau eine bestimmte Zahl von Runs. Es gibt noch ein paar mehr. Für das, was ich zeigen werde, langen diese Compute-Ressourcen. Netzwerk definiere ich immer über sogenannte Services. Das sind dann benannte Dienste, die lassen sich innerhalb der Container dann als wie Hostnamen oder sowas ansprechen. Also die stellen sozusagen Endpunkte da in meinen TCP-Verbindungen. Für Storage gibt es die Persistent Volume Claims auf der einen Seite. Das sind größere Volumes, wenn ich Daten irgendwo ablegen möchte. Da muss sich im Prinzip der Infrastrukturbetreiber drum kümmern, was das im Detail genau ist. Und dann gibt es noch kleinere Einheiten, sogenannte Config Maps, wenn ich wirklich nur eigene einzelne Konfigurationsdateien zum Beispiel irgendwo unterlegen will. Also das ist das, was man braucht, um zu verstehen, was ich jetzt im nächsten dann zeigen werde mit Kubernetes. Nochmal kurz zurück, dieses System. Wenn ich da das in eine Kubernetes-Sprache übersetze, dann sind diese hellorangen Kästen eben Deployments oder Jobs. Die orangenen, dunkleren, dazwischen sind die Pods. Diese Linien zwischen den Deployments und Jobs, die werden über Services eingelegt. Die meisten von den türkisen Boppeln da sind Persistent Volume Claims. Nur sozusagen da, wo Nginx Config drunter steht, das werde ich als eine Config Map implementieren. Und ich fange ganz von oben an. Erstmal kurze Vorstellung sozusagen, wie richtet man diesen Webserver so ein, dass der eine SSL-terminierte Seite ausliefert. Deswegen hat der daneben auch diesen Certbot stehen. Erstmal muss ich mich darum kümmern, dass später mein Container mit dem Nginx nach draußen, von draußen erreichbar ist. Dafür muss ich eben einen Service definieren. Bei Kubernetes definiert man immer, legt man YAML-Dateien an, in denen steht die Definition der Ressource, die ich brauche. Also in diesem Fall ein Service, die zweite Zeile. Der kriegt dann einen Namen und dann muss ich hier in dem Fall noch definieren, welche Ports eigentlich nach draußen gehen. Und in dem Fall ist ein Load Balancer. Bei meinem Anbieter wird dann automatisch eine Load Balancer Instanz erzeugt, die dann eine öffentlich erreichbare IP bekommt und sich darum kümmert, dass der Traffic zwischen Internet und meinen Apps später im Kubernetes-Cluster eben auch landet. Das würde ich an sich gerne auch live zeigen. Ich habe den Part aber schon vorbereitet gehabt, weil der ein bisschen länger dauert, bis die Load Balancer Instanz dann gestartet ist. Das ist nicht so praktisch von der Live-Demo. Ähnlich auch mit dem nächsten Punkt, also mein Nginx, hatten wir gesagt, der braucht irgendwie einen Speicher, weil ich zum Beispiel irgendwo die Zertifikate hinterlegen muss, die ich im übernächsten Schritt dann hole und weil ich irgendwo so ein paar Kerndaten für den, also mein Webroot irgendwo ablegen möchte zum Beispiel. Wenn man diese Dateien geschrieben hat, das ist jetzt nicht die komplette Datei, da fehlen noch so ein paar Dekoratoren außenrum, aber das ist reduziert auf den Kern. Die schicke ich dann über die Kommandozeile, das steht unten drunter mit dem kubectl-Kommando in meinen Cluster hinein. Der erzeugt dann diese Ressource und stellt sie mir zur Verfügung. Was wir also jetzt bisher sozusagen, wenn mal angenommen, wir hätten diese zwei Dateien an den Cluster geschickt, haben wir einerseits diese violette Linie oben nach zum BWB erzeugt und den türkisen Kasten, wo Zertifikate daneben steht. Dann brauchen wir als nächstes den Nginx-Server selber. Das ist ein bisschen was Komplizierteres. Da taucht jetzt oben noch der Persistent Volume Claim auf, den können wir erstmal ignorieren. Dann haben wir die drei Dashes. Und dann erzeugen wir ein Deployment. Das heißt Nginx, wir wollen eine Replik davon haben und das Template definiert, wie der Pod ausschaut, den dieses Deployment verwaltet. Der Pod heißt also auch Nginx, der kriegt Volumes. Volumes sind sozusagen die nächsthöhere Abstraktion, um die Persistent Volumes Claims und Config Maps in die Container hineinzubringen. Und unten ist dann die tatsächliche Container-Definition, also rechts unten dort. Da steht als Kerninformation, ich nehme als Image Nginx. Wenn da nicht viel mehr dazu steht, dann ist das einfach Nginx aus dem Docker-Hub in der Version Latest in dem Fall. Der hat zwei offene Ports nach draußen und verschiedene Volumes. Da arbeite ich da unten, wer es ein bisschen kennt, ich arbeite viel mit Subpath. Das heißt, ich habe einen Persistent Volume Claim, den ich dann auf in verschiedene Container hinein mounte und dann die verschiedenen Unterverzeichnisse jeweils verwende. Das hat den Grund, dass mein Hoster mir maximal 10 Volumes erlaubt und maximal 7 davon können auf einem Node gemountet werden. Das ist ein bisschen eine lästige Limitierung. Andererseits kann man das so auch etwas kompakter halten, weil insgesamt weniger Objekte. Was noch fehlt, damit das wirklich starten kann, ist die Nginx-Config selber. Die schaut in so einem Minimalfall so aus. Das ist nicht alles, was man wirklich benötigt, aber das ist sozusagen das, was mir definiert, auf welchen Namen mein Server läuft. Momentan haben wir noch kein Zertifikat, das heißt, der läuft nur auf Port 80. Genau, und hat irgendwie ein Webroot. Diese Datei kann ich einfach als Config-Map anlegen, das ist der Befehl da drunter, das sind die ersten zwei Zeilen. Und wenn diese Config-Map angelegt ist, kann die in dem Deployment auch verwendet werden und gemountet. Das würde ich ganz gerne tatsächlich vorführen. Wir haben hier im Moment ein bisschen größer machen. Hier clt.demo.bundesmann.it. Wenn dann nichts eingerichtet ist, steht erstmal das Host has not been configured. Und der zweite Tab, das ist die sichere Verbindung, die läuft natürlich auch nicht. Da fehlt ja auch noch die Konfiguration. Ups, das war falsch. Das sind da zwei, ne? Okay. Da bin ich unten gelandet. Das soll nicht mein Default-Server sein. Und CLT. Und der soll nicht auf Index, auf Default hören, sondern auf Index in dem Fall. Gut, die Datei existiert schon. Soll die heißen config. Habe ich alles richtig? Ah ja. Vorbereitet. Ja, okay. Das tut mir leid, das klappt nicht so direkt. Das ist mein Fehler gewesen. Dann müsst ihr mir glauben, dass das erscheinen würde. Die Demo kann trotzdem weitergehen. Ich habe da noch Fallbacks vorbereitet. Also tatsächlich würden wir eine Docker-Wahl sehen und das Ganze auch mit einer gesicherten Verbindung, wenn der Job durchläuft. Deswegen machen wir einfach weiter an der Stelle. Sorry. Also wir haben jetzt sozusagen einen nicht abgesicherten Server und wir wollen ihn im nächsten Schritt absichern. Dafür hatte ich gesagt, brauchen wir diesen Job mit dem Certbot. Wer den Certbot nicht kennt, das ist eine Applikation, die aus dem Umfeld der Let's Encrypt-Leute kommt, um automatisiert ein Zertifikat für einen, in dem Fall einen Nginx-Server, zu beziehen. Und den gibt es eben auch als Docker-Image. Das ist recht praktisch. Und weil der nicht ständig laufen soll, die Let's Encrypt-Leute sind immer ganz dankbar, wenn man denen, glaube ich, nicht sekundenweise neue Anfragen schickt, macht man das eben als Job. Der läuft dann in dem Fall einmal durch. Was der macht letztlich, ist, dass er sagt an die Let's Encrypt-Server, hallo, da bin ich, habe die und die Domain, für die hätte ich gerne ein Zertifikat. Dann kommt sowas zurück wie, naja, dann beweis doch mal, dass du das bist. Dafür legt der Certbot in diesem Fall, weil ich die Option Webroot, das seht ihr da so ungefähr in der Mitte, angegeben habe, legt er bestimmte Dateien an, die dann die Let's Encrypt-Server automatisiert abrufen und sagen, aha, du bist tatsächlich auf diesem Server aktiv, kriegst dein Zertifikat. Und der Certbot legt dann die Zertifikate selber in dem /etc Let's Encrypt ab. Wenn das läuft, was ich jetzt hier nicht vorführen kann, trage ich die einfach ein in meine Nginx-Config, muss wieder die Config-Map löschen, sie neu anlegen und dann lösche ich den Pod von dem Nginx-Server, weil es ein Deployment ist. Ein gelöschter Pod wird automatisch neu erstellt und dann mit der neuen Konfiguration. Und in diesem Fall käme jetzt die Demonstration, wo das Schloss im Firefox grün wird. Ja, gut. Das wäre sozusagen der obere Teil dieser Anwendung. Jetzt müssen wir uns als nächstes Gedanken machen, wie soll diese Anwendung wirklich ausschauen? Womit fange ich an? Ich kümmere mich erstmal um das LDAP. LDAP ist so aus der Zeit, wo ich angefangen habe mit dem Administrieren, unangenehme Erinnerungen, weil es ein recht komplexes Kommandozeilen-Tool hat, finde ich, wenn man da durchsuchen muss. LDAP ist ein Verzeichnisdienst, der speichert Informationen in einer recht komplexen Hierarchie. Ich stelle mir da immer vor, das sind so Objekte, die wieder Objekte enthalten können oder Schachteln, die Schachteln enthalten können. Und man kann das beliebig komplex machen. Man kann auch sehr viel abbilden mit LDAP. Das brauchen wir hier aber nicht. Wir wollen eigentlich einfach nur eine Liste mit Nutzern haben. Das ist alles, wofür wir dieses LDAP eigentlich brauchen. Das reduziert ein bisschen die Komplexität. Gut, man kann, wenn man das jetzt da abbilden möchte in dieser Plattform, man kann das einfach mit Containern laufen lassen. Unter Umständen hat man auch irgendwo eine vorhandene LDAP-Instanz, dann kann man einfach alle seine Dienste darauf zeigen lassen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man das nicht hat. Es gibt eine Reihe von Images, die man da verwenden könnte, die dann auf OpenLDAP oder Samba oder was auch immer basieren. Ich habe mich dafür entschieden, Dinkl/OpenLDAP zu verwenden. Genau, man braucht dafür, wie im Prinzip davor auch schon, man muss einen Service anlegen. Den habe ich in dem Fall CLT-LDAP-Server genannt. Ein Persistent Volume Claim, wo die Daten drin liegen und die Konfiguration. Und dann kann man, wenn man sozusagen das Initial mit Daten befüllen will, noch Pre-Populate-Daten an dieses Image, also in den Container geben. Und da muss man noch ein Deployment definieren. Das folgt so der Logik, die ich davor schon gezeigt habe. Und dann ist innerhalb dieses meines Bereichs in meinem Kubernetes-Cluster unter dem Hostname CLT-LDAP-Server ein LDAP-Server erreichbar. Und die Objekte, die ich da reinschreibe, die schauen ungefähr so aus. Also man übergibt dem immer eine Textdatei und mit Leerzeilen getrennt sind die einzelnen Objekte. Wer es nicht kennt, die bestehen so was bei einer anderen Datenbank, so was wie der Primary Key wäre, ist hier der Distinguished Name. Oben gebe ich als erstes einmal an die Grundorganisationseinheit. Ich habe Leute in meiner Datenbank und dazu gehören dann die Einträge unten. Hier in dem Fall wäre jetzt Common, also von diesem ersten Nutzer, der da angelegt wird, der Common Name ist Admin, der gehört zur Organisationseinheit People und die Domain Component ist hier in dem Fall CLT, also das definiert im Prinzip die Organisation. Die haben Objektklassen, diese Einträge, in dem Fall nehme ich Inet.org.Person, weil die diese Art Eintrag im OpenLDAP die Attribute besitzt, die man braucht in der Regel für Nutzer in den diversen Internetplattformen, Content-Management-System, Foren. Der hat also einen Common Name, einen Surname und eine Mailadresse zum Beispiel. Wenn ich das alles habe, erzeuge ich daraus meine Config Map und später noch das Deployment von dem LDAP. Das wollte ich eh nicht vorführen, deswegen passt es an der Stelle noch. Wir haben also jetzt losgelöst vom Rest oben einen abgesicherten Nginx und unten den LDAP mit ein paar Daten drin. Und was wollen wir als nächstes machen? Das, was ganz vorne mal sozusagen mit dem grünen Kringel umgeben war, die Kernanwendung, da gehört noch Drupal dazu. Drupal, dazu gibt es ein Image im Docker Hub. Das kann aber zum Beispiel nicht mit LDAP umgehen. Deswegen muss man das ein bisschen aufbohren. Wenn man Docker-Images baut, dann macht man das in Docker-Files. Das ist eines, was ich geschrieben habe. Ein Docker-File hat verschiedene Direktiven. Man geht immer sozusagen von so einem Grundimage aus. In dem Fall ist es eben das Drupal 7-Apache. Und dann kann man so nach und nach sich noch mehr Funktionen dazu bauen. In dem Fall erweitere ich das Ganze um die PHP-Bibliotheken für LDAP. Auf der einen Seite, dann hole ich noch irgendwie in das Image hinein die deutschen Sprachdateien, weil das Ganze später auf Deutsch laufen soll. Und dann kommen danach die Module. Das gibt es in meinem GitHub-Account auch. Und das wird dann von dort aus, jedes Mal, wenn ich was pushe, auch automatisiert im Docker-Hub abgelegt, falls jemand Interesse hat, da mal hineinzuschauen. Vielleicht fragen sich noch einige, warum ich Drupal 7 verwende. Das ist nicht mehr so das Allerfrischeste und Drupal 8 ist schon eine ganze Weile raus. Das Problem ist leider, dass die Module, die ich später verwende für Drupal 8, alle noch Beta sind und als ich das Ganze angefangen habe, noch Alpha waren. Ich brauche nämlich, das zeige ich in der nächsten Folie, ein paar Module, Drupal-Module, um das Ganze lauffähig zu bekommen. Unter anderem eben ganz unten das LDAP-Modul. Also das ist hier weiter sozusagen dieses Docker-File. Wenn ich da hier was einbinde, dann übergebe ich dem immer sozusagen, woher soll er das holen. Ich gebe dem eine MD5-Hash zusammen mit, damit das so minimal irgendwie abgesichert ist, dass auch das ankommt, was ich möchte. Und dann wird dieses Modul entpackt und abgelegt in dem Modulordner von Drupal. Ich baue noch ein paar mehr Module und dann hole ich mir noch in der Mitte ungefähr das Drush-Modul. Das ist so ein Kommandozeilen-Administrationstool für Drupal, was dann in der in einem Shell-Script-Entry-Point verwendet wird, später um die automatisierte Installation zu machen. Das hätte ich tatsächlich gerne auch vorgeführt, aber es dauert relativ lang, bis so eine Drupal-Initialisierung durchgelaufen ist. Im Prinzip muss man dann, ähnlich wie wir es schon davor gemacht haben, wieder einen Service definieren. Wir brauchen eine Datenbank, die App, wir brauchen Volumes, für die App und für die Datenbank. Wir brauchen wieder Deployments, also das sind jetzt die Kubernetes-Ressourcen wieder, die ich brauche. Und dann muss ich noch Nginx-Conf sagen, wo liegt eigentlich diese Drupal-App. Da verwende ich zum ersten Mal diese Eigenschaften als Reverse-Proxy. Und wie vorhin kann ich das dann an mein Kubernetes-Cluster weitergeben. Und das Ganze sollte dann laufen. Das ist der Part der Demo, der dann wieder funktioniert. Aha, naja. Was ist das mit dieser Theorie? Ne? Naja, ohne WLAN geht das schlecht. Da haben wir jetzt ein SSL-terminiertes Drupal. Da bin ich gerade eingeloggt als Admin. cs.demo.bundesmannativ, falls gerade jemand draufschauen möchte. Wenn das einmal läuft, dann habe ich immer noch nicht den Link zum LDAP gemacht. Das ist ein bisschen komplexer, aber auch nicht wahnsinnig schlimm, weil man es genau einmal macht. Und zwar muss man das konfigurieren, gibt dann, wenn man die Module initialisiert hat, den Punkt LDAP Configuration. Das Ganze ist übrigens auf Englisch, weil das mit der deutschen Sprache bei der automatischen Installation nicht ganz hinhaut. Aber ich muss im Prinzip richtig einen LDAP-Server dort ein. Das ist recht unkompliziert. Der kriegt in erster Linie die Verbindungsdaten mit. Hatte ich ja vorhin gesagt, clt-LDAP-Server ist der Hostname, der ist intern innerhalb des Clusters erreichbar. kriegt noch einen Bind-User, damit wir das, den vorhin angelegten Admin-User, damit er die Daten da drin verwalten kann. Und der etwas komplexere Part ist, ich muss definieren, wie die Drupal-Nutzerdatenbank und das LDAP-Verzeichnis, wie die zusammengehören. Ich muss ihm praktisch sagen, erstmal will ich, dass die miteinander assoziiert werden. Ja, das will ich natürlich. Ich muss ihm nochmal sagen, mit welchem Server ich diese Assoziierung machen will und bei welchen Gelegenheiten die Accounts abgeglichen werden sollen, wie mit Konflikten umgegangen wird. Und dann kommen wir zum eigentlich interessanten Part. Wenn wir uns einloggen und dann fragt das Drupal im LDAP-Netz ab, ob dieser Nutzer schon vorhanden ist. Wenn ja, dann geht es praktisch weiter. Wenn er nicht vorhanden ist, dann gleicht es aus den LDAP-Daten den Nutzer ab, und zwar aus dem Distinguished Name, den speichert, den Common Name und die Mail. Theoretisch könnte man, glaube ich, auch noch das Thumbnail da drin ablegen. Ein bisschen komplexer ist der Weg andersrum. Wenn man einen Nutzer zum Beispiel im LDAP anlegt, im Drupal anlegt, dann soll der ja auch einen LDAP-Nutzer anlegen, weil wir ja später woanders darauf Zugriff haben wollen. Da braucht man ein bisschen mehr Einstellung. Das, die ersten zwei Punkte sind noch relativ straightforward. Der dritte Punkt, da muss man sich also schon hier in diesem Feld ein bisschen zusammenbasteln, wie der Distinguished Name wirklich aussehen soll. Dann kommt wieder ein relativ einfacher Part, nämlich die Objektklassen, die gibt man einfach als Strings an. Dann gebe ich dem noch einen Kommentar dazu. Dann soll er auch das Passwort hinübergeben. Genau. Das ist in diesem Fall soweit eingerichtet. Könntet ihr, wenn ihr Lust hättet, einfach probieren, euch zu registrieren. Dann würdet ihr hier unter People auftauchen. Habe ich irgendwie mal irgendwie rumprobiert. Gut. So, ja, jetzt ist das Ganze aber natürlich ein Drupal mit einer Nutzendatenbank. Das ist irgendwie noch ein bisschen witzlos, weil das kriege ich ja auch so hin. Und jetzt kommt sozusagen das, was das Ganze ein bisschen größer macht. Was kann ich da dranhängen? Ich kann zum Beispiel jetzt ein PHPBB anhängen, weil das, dritter Punkt sagt es schon, die LDAP-Anbindung von dem PHPBB ist relativ einfach. Das kann man einfach in der Konfiguration einstellen. Und das, was ein bisschen komplizierter ist, ist sozusagen das Ganze noch hinter dem Nginx, das Reverse Proxy, laufen zu lassen. Das habe ich mit einem etwas hässlichen Workaround gemacht, indem ich ein eigenes Image gebaut habe, wo dieses Unterverzeichnis Forum hardcodiert drin steht. Und dann läuft es aber eigentlich ziemlich direkt. Also wenn ich hier jetzt ohne Plus ins Forum reingebe, das läuft auch eben in dem Kubernetes-Cluster als Docker-Container. Und da kann ich theoretisch läuft das auch über SSL. Sieht schöner aus. Dann kann ich mich damit am Nutzer, den ich vorhin im Drupal angelegt habe, auch einloggen. Und damit ist das sozusagen, haben wir eine Nutzerdatenbank für mein Forum und für mein Content-Management-System. Das war sozusagen das ursprüngliche Ziel, aber man kann noch mehr machen, weil es eine ganze Menge von Anwendungen gibt, die sich relativ einfach an einen LDAP anbinden. Zum Beispiel kann man ein Rocket-Chat anbinden. Kennt ihr Rocket-Chat? Rocket-Chat ist also, wie der Name sagt, ein Chat-System. Am ehesten zu vergleichen, so geht so in Richtung Slack oder sowas. kommt hoch, läuft auch wieder als Docker-Container in dem Kubernetes-Cluster. Und wenn ich eingeloggt bin, kann ich mit mir chatten. Ja, ist ein bisschen langweilig als einziger Nutzer. Gut, jetzt kommt eine weiße Folie, weil... Ja, ist ja gut. Das ist Work in Progress. Naheliegend war auch eine Nextcloud zum Beispiel dran zu hängen, weil die auch ganz schöne so Community-Funktionen findet und da auch sozusagen das Elder-Verzeichnis wieder anzubinden. Dann können die Nutzer ihre Dateien teilen, Kommentare drunter schreiben unter Fotos oder sowas hier, um wieder zurückzukommen. Wenn die Orks ihre hässlichen Schwerter oder sowas präsentieren, dann kann man da Likes drunter setzen im Nextcloud. Gut, das läuft noch nicht so ganz, deswegen, ich weiß noch nicht genau woran. Ich glaube, es ist ein bisschen daran, dass ich wieder hinter einem Reverse-Proxy sitze und gleichzeitig Limitierungen von meinem Cloud-Provider habe. Deswegen hören wir an der Stelle auch auf. Das wäre das Letzte gewesen. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben so vielleicht glückliche Orks, weil sie jetzt irgendwas machen können, was sie davor noch nicht machen könnten. Ich hatte sozusagen diese Kernherausforderungen, so eine LDAP-Integration von verschiedenen Apps irgendwie zu machen. Das hat funktioniert und dann, man stößt immer wieder darauf, dass dieses Reverse-Proxy-Ding davor Probleme bereitet, weil es nicht wirklich vorgesehen ist in allen Docker-Images. Und Kubernetes as a Service funktioniert soweit. Mal, wenn ihr Lust habt, das lässt sich alles relativ leicht ausprobieren. Ich habe das größtenteils auch soweit in diesem GitHub-Account drin. Man kann das lokal ausprobieren mit einem Minikube. Es gibt so Schnupperangebote von den verschiedenen Cloud-Providern für Kubernetes. Was ich tun will, ist, ich will das Ganze irgendwann auf Drupal 8 bringen. Ich will noch mehr Apps anhängen, hatte ich erzählt. Das Ganze kann man auch noch stärker automatisieren. Also dieses Kubernetes-Deployment automatisiert man typischerweise über Helm-Charts, aber ich will auch die Installation der Anwendungen eigentlich dahingehend automatisieren. Und was noch so ein bisschen fehlt, ist ein Backup-Mechanismus und ein ganz anderes Thema ist, momentan läuft das alles komplett in Containern. Das ist vielleicht gar nicht immer das Beste, gerade wenn man ein größeres System hat, möchte man gar nicht die Datenbanken im Container laufen lassen. Da kommt man recht schnell auch an Kapazitätsengpässe. Aber wenn man bei einem Provider irgendwo ist, dann hat er eh dedizierte Datenbanksysteme. Das wäre vielleicht eine bessere Lösung auch. So, und dann noch zum Schluss kurz, warum dieser ganze Schmarrn mit den Orks immer kommt. Das ist ein Bild, das hat der Moritz Jendral von mir geschossen. Das ist der Weg, wie ich den guten Draht zu den Orks entwickelt habe. Wenn ihr mit mir irgendwie in Kontakt treten wollt, ich bin auf Twitter, ich bin per Mail erreichbar oder ab und zu auch mal unten am Artikstand dürft ihr gerne vorbeikommen. Und dann habe ich hier noch diese Accounts am GitHub und am Docker Hub. Da könnt ihr gerne dazu fragen, ihr könnt gerne Sachen zu Artix fragen oder auch zum Org da sein. Fragen.
Ich hatte eine Frage zu dem Reverse Proxy, das hattest du ja schon gesagt, dass das mit Containern, mit Nginx vielleicht ein bisschen hakelig wird, je mehr dazu kommt. Hast du mal schon sowas ausprobiert wie Traffic, was jetzt ziemlich gehypt wird mit so Service Discovery, wo der Proxy dann quasi automatisch erkennt, hallo, hier ist eine neue App im Container, die möchte eine Verbindung nach außen haben oder sowas?
Nee, habe ich noch gar nicht versucht.
Also,
das der macht wird das automatisch, jetzt, meinst du?
Genau, das wird jetzt ziemlich gehypt, dieses Ding, aber ich weiß nicht, wie viel Vereinfachung das wirklich bringt und wie viel der Hype ist. Also da gibt es dann einen Container, der macht so eine Service Discovery, da melden sich alle Container an und sagen, hallo, ich bin die Datenbank. Und wenn dann eine andere App sagt, okay, ich will da was in die Datenbank schmeißen, wo ist die, dann gibt der sozusagen Auskunft und man muss nur in den einzelnen Containern dann noch irgendwie einen Flag setzen, darf von außen drauf zugegriffen werden oder nicht. So ja. Grob funktioniert das, glaube ich. Aber
ja,
ich
habe es auch. Ähnliches würden ja so Service Meshes das andere auch machen. Habe ich hier nicht eingebaut, weil das sozusagen für nächste Woche ansteht, mich da mal einzuarbeiten. Okay. Wäre vielleicht, aber es ist in der Größenordnung, wo ich mich da bewege, mit 5 Apps, ehrlich gesagt, noch ein bisschen Overkill. Ja. Aber würde es vielleicht einfach machen und gerade die Automatisierung natürlich leichter machen. Momentan muss ich jeden Dienst händisch in die Nginx-Config reinschreiben.
Hm. Okay.
Und den Verbund jetzt über Docker Compose mal versucht aufzusetzen?
Ja, der erste Schritt ist immer lokal über Docker Compose.
Ja.
Aber dann habe ich es halt lokal auf meiner Maschine oder auf irgendeinem Server. Okay. Das war das, was ich eigentlich verhindern wollte, dass ich wirklich einen kompletten Server verwalten will. Ich will irgendeinen Managed Service haben, wo ich meine Container hinschiebe und die machen das.
Okay, und das geht über V-Host dann nicht so optimal? Bitte? Das geht über einen V-Host oder ist es nicht so optimal über Docker Compose? Oder geht gar nicht? Keine Ahnung, ich nutze es lokal.
Okay. Na gut, ich kann das auch auf dem V-Host machen, aber dann habe ich trotzdem sozusagen das Problem, dass ich diesen V-Host irgendwo verwalten muss. Ja. Also das war das, was ich eigentlich umgehen wollte. Und Docker Compose per se ist ja erstmal eine Single-Node-Geschichte.
Oder über Swarm dann.
Ja, Swarm ist nicht so mein Ding, weil ich auch glaube, dass sich tatsächlich Kubernetes einfach so weit durchgesetzt hat, dass auch Docker, die Firma Swarm, vielleicht irgendwie etwas stiefmütterlich behandeln wird künftig.
Okay, danke.
Ja, dann vielen Dank nochmal für den Vortrag.
Danke euch.